Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 298. Monika Schärf, Niedersachsens Wirtschaft zwischen Krise und Chance. Ja, wie steht es wirklich um die Wirtschaft hier in Niedersachsen, wo ich wohne? Zwischen Energiepreisen, Bürokratie, schwacher Konjunktur und globalem Wettbewerbsdruck wächst bei vielen Unternehmen die Sorge. Die Sorge um den Standort, aber gleichzeitig hat Niedersachsen enorme Chancen. Beispielsweise erneuerbare Energien, Häfen, Wasserstoff, industrielle Stärke, Mittelstand und natürlich Innovationskraft. In dieser Folge von Erfolg braucht Verantwortung spreche ich mit Monika Schärf, der Hauptgeschäftsführerin der IHK Niedersachsen. Sie kennt Wirtschaft, Politik und Verwaltung aus unterschiedlichen Perspektiven. Klar in der Analyse, erfahren in der Praxis und mit einem guten Sinn für Humor. Gemeinsam diskutieren wir, ob Niedersachsen vor einer Standortkrise steht oder vor einer historischen Transformationschance. Es geht um Energiepreise, Investitionen, den Industrial Accelerator Act und die Frage, was muss passieren, damit aus Potenzial wieder Aufbruch wird.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen wieder einmal zu einer neuen Ausgabe von dem Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Ja, und wir brauchen Verantwortung überall, in jedem Land, besonders auch in Niedersachsen. Und in Niedersachsen, da habe ich heute die große Ehre, die Hauptgeschäftsführerin der IHK Niedersachsen zu begrüßen, Frau Monika Schärf. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Bin gerne dabei. Freue mich, dass wir uns mal hier ein bisschen über das Thema Wirtschaft unterhalten.
Ja, Sie haben ja etwas ganz anderes gemacht. Sie haben ja ursprünglich Raumplanung studiert, wenn ich das sagen darf. Ne? Ja. Sie waren in der Verwaltung, Wirtschaftsförderung, Kommunalpolitik. Also Sie kennen jede Lücke, jede Ecke der Wirtschaft, kann man das so sagen, oder?
Das glauben Sie. Ist schön, dass Sie das so sehen. Ja, ich habe einen ganz abwechslungsreichen Werdegang hinter mir. Und ich hätte nie gedacht, dass ich da, wo ich jetzt bin, irgendwann mal lande. In der Tat, ich habe Raumplanung studiert. Hab dann bei einem Wirtschaftsinstitut in Bremen gearbeitet. So bin ich zur europäischen Regionalpolitik gekommen. Also was macht die EU für Regionen? Über den Weg bin ich dann damals zur Bezirksregierung gekommen, habe da ein Europabüro aufgebaut. Über den Weg bin ich zur N-Bank gekommen, die gesagt hat, wir müssen unseren Bereich Internationalisierung stärken. Frau Schärf, haben Sie nicht Lust dazu? Dann bin ich wieder zu einer Kommune, habe Windenergiestandorte geplant.
Uiuiui.
Ich habe die verschiedenen Seiten und die verschiedenen Ebenen mitgekriegt. Und ganz ehrlich, diese Erfahrung ist unheimlich hilfreich, dass man also nicht nur Landesebene, sondern auch Kommunalebene kennt, dass man nicht nur Wirtschaft kennt, sondern auch andere Bereiche. Also kommt mir sehr zugute und es ist schön, am sozusagen am Ende des Berufslebens so einen Job zu haben, wo man nochmal die ganze Bandbreite ausspielen kann.
Aber Sie sind und waren ja auch politisch engagiert. Sie standen zum Beispiel bei der letzten Oberbürgermeisterwahl, haben das leider verfehlt. Ich sag mal leider, okay, aber das ist jetzt, nee, ich sag's mal wertfrei, ne? Also das ist einfach so. Was macht man danach? Fühlt man sich so wie gescheitert und sagt, meine Güte, warum haben die das nicht gesehen, dass ich die beste und geeignetste Kandidatin bin? Oder was tut sich da bei Ihnen nach so einem?
Nein, also ich bin danach nicht in ein Loch gefallen, aber ich sage auch, leider bin ich es nicht geworden, dann sage ich das, weil ich hätte es wirklich gerne gemacht. Ich hätte gerne mal die Verantwortung gehabt für eine große Verwaltung, einerseits um die Verwaltung sozusagen vielleicht einen Tick anders zu strukturieren, aber auch die Verantwortung für die Region, die damit verbunden ist, in dem Fall die Stadt Lüneburg, die Verantwortung für eine Stadt zu haben. Ich hätte es wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Ich wusste, das wird ein Riesenkraftakt und das sieht man ja auch gerade jetzt in den schwierigen Zeiten. Und ich bin mir aber auch immer sehr bewusst, wenn man in eine Wahl geht, wer A sagt, muss auch B ertragen. Also eine Wahl ist 50-50 Chance, dass man durchkommt oder verliert. Und insofern, da war ich drauf vorbereitet innerlich. Man weiß, dass es so ausgehen kann. Und insofern bin ich da nicht in ein Loch gefallen. Aber klar war auch, ich habe ja aus einem politischen Job heraus kandidiert, dass danach mit einem Wechsel, und das war ja in Niedersachsen so, mein Job weg war. Ne? Also ich bin immer volles Risiko gegangen, aber auch aus der Gewissheit heraus, es wird schon irgendwie weitergehen. Ne? Also das war immer so mein Bauchgefühl, du wirst nie ins Bodenlose fallen. Ich habe mir ein gutes Netzwerk aufgebaut. Ich bin in verschiedenen Bereichen aktiv gewesen. Also irgendwie wird schon weitergehen. Das war immer so mein Bauchgefühl und mein Selbstvertrauen.
Das ist wunderbar. Jetzt möchte ich mal über die Kammer sprechen, weil viele sagen, IHK, ja, da muss man ja drin sein. Schlau, was machen die eigentlich für mich? Das höre ich immer wieder, besonders von kleineren Unternehmen. Und dann sage ich denen, du weißt gar nicht, was deine Kammer für dich macht. Nee, da muss ich ja, ist ja Zwangsmitgliedschaft. Ja, ich sage, aber es gibt doch dort eine Menge zu holen und vor allen Dingen kostenlos für dich. Und dann sagen die immer, ja, habe ich noch nie gebraucht. Naja, ich sage, aber man könnte ja mal fragen, zum Beispiel, wenn man Daten haben möchte, oder nach Standorten fragt oder ähnliches. Sagen Sie doch mal, warum ist es so gut und so wichtig, dass ich als Unternehmer, Unternehmerin in der IHK bin? Was machen Sie alles für uns?
Ich glaube, das haben Sie gerade besser beantwortet, als es kann, weil vielleicht eine kleine Nuance nochmal. Ich bin nicht Hauptgeschäftsführerin einer IHK, sondern der IHK Niedersachsen. Das ist ein Verein von 7 Kammern. Ich kenne das Innenleben einer IHK nur, wie soll ich sagen, rudimentär. Also ich habe nie in einer IHK gearbeitet. Nichtsdestotrotz kann ich Ihnen sagen, warum sich eine Mitgliedschaft in der Kammer lohnt. Zum einen, ganz global gesagt, macht jede Kammer die bestmögliche Interessenvertretung für die Wirtschaft, für die Wirtschaftsinteressen, also auch für jedes einzelne Unternehmen vor Ort. Dann sind die Kammern in dem Riesenthema Ausbildung sehr engagiert. Das ist ja das Schwerpunktthema der Kammern. Und sie bieten Beratung rundrum, wo es gebraucht wird, ob das für Auslandsgeschäft ist, wenn ich neu gründen will, wenn ich mein Unternehmen übergeben will, also Nachfolge organisieren will. Da reicht ja nicht, irgendjemand zu finden, sondern das muss ja sehr, sehr strukturiert organisiert werden. Also da bieten die Kammern Dienstleistungen an, die jedes Mitgliedsunternehmen in Anspruch nehmen kann. Ich will nicht ausschließen, an der einen oder anderen Stelle ist auch eine Gebühr dafür zu zahlen, aber es ist eine
Heißt, du musst
enorm hohe
bezahlen.
Expertise in den Kammern vor Ort. Das habe ich also wirklich in meinen vielen Themen, die ich da bearbeite, gemerkt. Super, super top aktuell informierte Leute, super Experten, also die sind wirklich ganz mit vorne dabei, wenn es um die ganz verschiedenen Themen geht.
Die bieten ja verschiedene Ausbildungen, verschiedene Seminare an. Ich durfte auch schon mal Seminare bei der IHK halten zum Thema künstliche Intelligenz und stelle immer wieder fest, wie viele Möglichkeiten es dort gibt, wie groß die Angebote sind. Leider werden sie immer nicht so genutzt, sondern die kaufen sich dann ein bei den teuren Seminaranbietern. Und ich sage dann manchmal, naja, man kann es auch günstiger und vielleicht sogar besser haben. Aber das ist natürlich eine Sache der eigenen Entscheidung, ganz klar. Lassen Sie uns mal ein bisschen über Wirtschaft sprechen, weil im Moment ist ja die Stimmung in ganz Deutschland nicht so fürchterlich gut. Wir wollen uns mal ein bisschen fokussieren auf Niedersachsen. Die Stimmung der Wirtschaft ist angespannt, aber wenn Sie die Lage in Niedersachsen mit vielleicht wenigen Sätzen beschreiben müssen, ist das noch Konjunkturflaute oder haben wir schon eine Standortkrise? Wie sieht's aus?
Also vielleicht darf ich vorab mal sagen, als IHK Niedersachsen vertreten wir 530.000 Unternehmen in Niedersachsen.
30.000, das müssen dann
Ja,
130.000,
von
okay.
allen 7 Kammern zusammengerechnet, da ist natürlich die Kammer Hannover die größte. Also die Bandbreite ist da sehr groß, wie viele Unternehmen einzelne Kammern vertreten, aber in der Summe sind es 530.000. Bei diesen Unternehmen machen wir regelmäßig Umfragen. Das ist auch das große Fund, was wir in der Kammerorganisation haben. Unter anderem machen wir Umfragen zum Konjunkturklima. Einmal im Quartal. Die letzten Zahlen sind also, die wir gerade vorliegen haben, vom ersten Quartal. Und ersten Quartal 26. Und da fragen wir die Unternehmen zum einen, wie ist aktuell deine Geschäftslage? Und wie ist die Erwartung für die nächsten 12 Monate? Und das geht im Moment Schritt für Schritt weiter runter. Und der Konjunkturklimaindex, der berechnet sich ein kompliziertes Modell nach der aktuellen Lage und nach dem Ausblick auf die 12 Monate. Der ist jetzt wieder weiter abgesagt. Der liegt also deutlich unter 100 bei 79 Punkten. Davor in dem Quartal war er 85 und davor war er 92. Also es geht weiter runter und alles, was unter 100 ist, ist schlecht. Ist eine Konjunkturlage, wo wir sagen, da macht es keinen richtigen Spaß mehr. Ich glaube auch, das war Ihre Frage, das ist ein Stück weit Standortkrise, beziehungsweise ich würde sagen Krise der Industrie. Weil wenn wir nochmal in die Industrie gucken, dann sehen wir, dass es der Industrie in Niedersachsen, aber auch an anderen Standorten in Deutschland wirklich schlecht geht. Und wir sehen auch, dass zigtausende Unternehmen in die Insolvenz gehen, beziehungsweise auch ins Ausland abwandern, weil sie am Standort Deutschland und auch am Standort Niedersachsen nicht mehr investieren. Das ist wirklich deutlich zu sehen in unseren Umfragen. Und die Unternehmen, die noch bereit sind zu investieren, die investieren, wir nennen das Erhaltungsinvestitionen, also Reparaturen, ne, oder gar in Rationalisierung. Aber sie investieren nicht in die Zukunft, in neue Maschinen, in neue Technologien, in neue Produkte. Also da passieren wenig Innovationen. Und das ist ja das, was wir eigentlich brauchen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Also Innovationen, die wir heute nicht auf den Markt bringen, die wir heute nicht entwickeln, fehlen uns in den nächsten Jahren, wenn wir gegenüber anderen Unternehmen, anderen Standorten, anderen Nationen wettbewerbsfähig sein wollen. Also von daher ist es schon eine Krise, die mehr ist als so eine kleine konjunkturelle Delle.
Investieren heißt ja für Unternehmer immer, auf die Zukunft zu setzen, in die Zukunft zu vertrauen. In meinen Gesprächen mit Unternehmern, da höre ich schon das eine oder andere Mal, dass sie sagen, ja, wir würden ja gerne investieren, aber wir wissen gar nicht, worauf wir uns verlassen können. Also Zukunft ist natürlich variabel und am besten können wir mit der Zukunft arbeiten, wenn wir sie selber gestalten. Das gelingt den wenigstens Unternehmen. Aber was ist denn das größte Problem im Moment? Sind es die Kosten, ist es die Bürokratie, die fehlende Verlässlichkeit? Was macht den Unternehmern Angst oder lässt sie so zögerlich agieren?
Aus allem, was Sie schon erwähnt haben, ein bisschen oder ein bisschen mehr. Also ich glaube tatsächlich, im Moment sind es sehr stark die Energiepreise. Die Energiepreise sind überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig. Die sind bei uns sehr hoch. Die sind natürlich explodiert durch den Nahostkonflikt, Straße von Hormuz, und die Engpässe, die da waren. Auch vorher schon lagen sie deutlich, deutlich über dem Niveau in anderen Ländern. Also sind es zum Teil ganz harte Kostenfaktoren, wo man sagt, da investiere ich nicht mehr in Deutschland. Da gehe ich lieber ins europäische Ausland, nach Kroatien oder ich gehe in die USA, wie auch immer. Also das ist ein Grund, den Standort zu wechseln. Aber ich sehe eben auch sehr deutlich, was Sie sagten, die Verlässlichkeit. Die Politik ist im Moment nicht verlässlich. Das ist zum einen ganz global, geopolitisch, wenn man da guckt, die Politik von Donald Trump, ne, heute so, morgen so, da wird man ja irre, ja, man traut sich ja abends gar nicht, die Nachrichten einzuschalten und schon wieder sind die Zölle andere und sind alte Deals hinfällig. Deals ist sowieso, ne, ob man in der Politik mit Deals arbeiten sollte, aber selbst wenn man es tut, sind sie am nächsten Tag wieder hinfällig oder in der nächsten Woche. Diese Verlässlichkeit fehlt und sie fehlt auch in der nationalen Politik. Hier wird auch viel diskutiert oder vorgeschlagen oder gar entschieden und am nächsten Tag wird es wieder zerredet. Das ist etwas, was die Wirtschaft sehr verunsichert, nach dem Motto, ja, was denn jetzt? Worauf lasse ich mich denn ein, wenn ich investiere? Das ist ja nicht eine Entscheidung für das nächste Jahr, sondern vielleicht für die nächsten 10 Jahre. Und da brauche ich wirklich klare, verlässliche Rahmenbedingungen und die sind oft nicht vorhanden.
Naja, und
Ja, Thema Bürokratie, hatten Sie auch
oh,
angesprochen.
als wie ein Gedankenübertragung, genau diesen Begriff wollte ich gerade anbringen.
Gerne. Ja, also wollen Sie oder?
Nein, nein, ja, okay. Nehmen wir mal das Beispiel Bürokratie. Also eine Sache, wo aber auch Unternehmer unterschiedliche Ansichten haben, Krankschreibungen ab dem ersten Tag. Der ein oder andere Unternehmer wird sagen, oh klar, cool, wird, ja, dann kommen die Leute zur Arbeit, geben sich mehr Mühe. Da sagen die Ärzte, um Gottes Willen, das hat doch alles funktioniert. Was sollen wir denn jetzt noch tun? Jetzt kommt jeder Arbeitnehmer und will am ersten Tag eine Krankschreibung. Wie sollen wir uns um Patienten kümmern? Also das ist doch auch etwas, wo wieder ein Rückschritt in Richtung der Bürokratie getan wurde und weniger Vertrauen. Oder wie sehen Sie das?
Also Sie glauben gar nicht, was bei mir im Büro gestern los war. Ne? Die Leute, wie soll das gehen, wenn ich mal eine Migräne habe? Es gibt Kollegen, die haben damit dramatisch zu tun. Ja. Ne? Und können dann einen Tag lang wirklich nicht aus dem Bett, dunkel und Ruhe. Und am nächsten Tag stehen sie wieder munter vor der Tür, vor der Bürotür. Und die fingen so, wie soll ich das machen? Ich sage, jetzt bleib mal ganz entspannt. Wir finden da untereinander schon Regelungen. Wir sind ein kleines Team, das kriegen wir hin. Und dann sehe ich aber, dass die Regierungskoalition oder der Koalitionsausschuss gestern gesagt hat, sollen doch die Betriebe entscheiden. So, mit Betriebsräten und so weiter, überlegt, wie ihr das in eurem Laden hinkriegt. Trefft eine Regelung. Das heißt, ich interpretiere es so, der Staat gibt da gar nichts mehr vor. Aber er gibt einen Freiraum und sagt, da wo vielleicht es für notwendig gesehen wird, diese Spielregeln einzuschränken, könnt ihr es tun. Und wo es nicht notwendig ist, da lasst ihr es eben. Also man könnte auch positiv sagen, da wird mehr Freiraum gegeben. Also der Staat sagt nicht, das muss jetzt so sein, sondern der Staat sagt, ich hebe auf die Karenzmöglichkeit und jetzt guckt ihr selber, wie er zurechtkommt. Und da ist ja auch die Frage, wie gut können Leute mit Freiheiten umgehen? Also ich erlebe das auch an anderen Stellen, wenn man im Baubereich Dinge freigibt und sagt, das könnt ihr in den Kommunen entscheiden, dann ist die Frage, also Erleichterung bei der Vergabe. Ja, wie soll ich es denn jetzt machen? Und plötzlich muss ich Verantwortung übernehmen. Ne? Und plötzlich muss ich in meinem Betriebsrat oder in meinem Unternehmen vielleicht Gespräche führen und Dinge entscheiden, die ich vorher nicht entschieden habe. Also ja, es ist ein Riesenaufreger, aber ich würde sagen, entscheidet in eurem eigenen Unternehmen, wie ihr das regeln wollt.
Wenn das die Intention war, dann ist es schlecht kommuniziert worden.
Weiß ich nicht, aber was ich weiß, wir regen uns über alles auf. Ja, und man könnte auch sagen, gestern hat der Koalitionsausschuss wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht, hat Dinge erleichtert, Möglichkeiten geboten, freigegeben und jetzt müssen wir damit umgehen. Und sofort wird wieder an jeder Stelle dann mal mehr vom Staat gewollt, mal wieder weniger. Also es ist schwer, in diesen Zeiten auch Politik zu machen, das muss ich auch mal sagen.
Das ist wie in der Familie. Jede Entscheidung, die Mama und Papa treffen, die Kinder sagen es immer schlecht, außer sie sagen, es gibt heute Eis. Dann ist alles in Ordnung.
Ja, genau.
Dieses Eisverteilen war ja in gewisser Weise der Tankrabatt, wenn man das so sagen darf. Nun gibt's kein Eis mehr, nun regen sich alle wieder drüber auf und sagen, um Gottes Willen, was sollen wir tun? Gut. Auch ein weites Thema will ich jetzt nicht anschneiden, aber ich will eins anschneiden. Wir haben in Niedersachsen, wir haben eigentlich alles. Wir haben Häfen, wir haben Wind, wir haben Fläche, wir haben Industrie, wir haben Mittelstand, Forschung, Automotive, Wasserstoff. Und trotzdem ist nicht so richtig der Aufbruch da. Woran mag es liegen? Was können wir in Niedersachsen noch optimieren und verbessern?
Also wenn ich jetzt Infrastruktur sehe, wir haben auch sehr, sehr lange von der Substanz gelebt. Das wird erkannt, und die Regierung, Landesregierung bzw. das Wirtschaftsministerium hat jetzt auch viele Mittel neben den Bundesmitteln für die Infrastruktur bereitgestellt. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, das dauert Jahre. Also wir müssen Prozesse beschleunigen, damit das vorangeht, damit es auch spürbar wird, damit es auch sichtbar wird im Land. Wobei ich prophezeie, wenn das losgeht, wird das Genörgel losgehen über die vielen Baustellen. Ja, und da muss man die Gesellschaft auch darauf vorbereiten. Das will Minister Tonne, unser Wirtschaftsminister, ja tun. Wirklich sagen, ich habe da hinten ein gutes Zielbild. Ich will was Gutes erreichen. Und wenn wir durchhalten und uns zusammenraufen, stehen wir in 10 Jahren da und da. Haben eine super Bahninfrastruktur, super Häfen, super Straßen, alles gut angeboten, gebunden, nichts mehr marode. Es wird ein blutiger Weg, es wird eine harte Zeit. Aber da will ich hin und da will ich Niedersachsen wieder stark machen. Also dieses Zielbild brauchen wir, das fehlt mir an manchen Stellen, damit die Gesellschaft bereit ist, die Dinge hinzunehmen, die Unannehmlichkeiten, die Schwierigkeiten, die Einschränkungen. Da ist ja heute kaum noch jemand bereit zu, mal vor der eigenen Haustür zu sagen, ja, verdammt, jetzt ist es so. Ja, mir geht's ja auch gerade so, dass ich sage, ja, verdammt, meine Bahnstrecke von Hamburg nach Hannover ist gesperrt. Ich muss jetzt 10 Wochen irgendwie mich durchmogeln und hatte letzte Woche jeden Tag 6 bis 9 Stunden im Zug, täglich. Ja, weil es Verspätung gab, Stellwerk kaputt und die Fahrt dauert sowieso im Moment 3 Stunden. Dann bin ich umgestiegen aufs Wohnmobil und so weiter. Also es ist ein Hängen und Würgen über 10 Wochen. Aber wenn ich weiß, danach wird es gut. Also ich hoffe, dass die Strecke danach schluckt und ich in 50 Minuten wieder in Hannover bin. Also wir brauchen ein Zielbild und sagen, so soll es werden und deshalb haben wir Einschränkungen hinzunehmen. Ich finde, da muss man die Gesellschaft mitnehmen, also beim Thema Infrastruktur. Beim Thema Bürokratieabbau müssen wir auch spürbare Zeichen setzen. Und da hat die Landesregierung jetzt einen geschickten Schachzug verkündet und hat gesagt, bis Ende des Jahres werden wir alle Berichts-, Dokumentations- und Meldepflichten, die nicht unbedingt gebraucht werden aus rechtlichen oder Sicherheitsüberlegungen, die werden wir einstampfen. Da habe ich gesagt, super, endlich, da wird es mal richtig spürbar, da wird richtig Bürokratie abgebaut. Aber mir fehlt im Moment die Vorstellung, wie soll man das schaffen? Ich sehe auch noch nicht, haben alle Ressorts ihre Berichtspflichten gemeldet? Wie viel sind das? Sind das 50 oder 5.000 in einem Ministerium, in einem Ressort? Da soll alles bei der Staatskanzlei gesammelt werden und ausgewertet werden. Also ich hoffe, da kommen Ergebnisse. Sonst ist es wieder dieses Ankündigen und alle sagen, ja, okay, jetzt passiert was. Und dann fallen nachher vielleicht 5 Berichtspflichten weg. Das darf nicht passieren. Also Sie fragten, was muss passieren? Wir brauchen gute Ideen, wir müssen sie umsetzen und wir müssen der Gesellschaft klar sagen, was wir tun und warum wir es tun, damit sozusagen nicht sofort alles wieder zerredet wird, mies gemacht wird. Dann geht da so eine Spirale, so eine Abwärtsspirale in Gang. Die müssen wir dringend unterbrechen und aufhalten.
Ich hätte eine Lösung, das ist meine Doppel-V-Strategie. Und die steht für... Jetzt sind Sie gespannt, was ist. Es ist ganz einfach. Es steht für Verantwortung und für Vertrauen. Denn nur wenn wir Verantwortung und Vertrauen selber übernehmen und Vertrauen geben, dann brauchen wir nicht so viel Bürokratie. Aber es fängt leider im Kleinen an, dass die Leute die Kippe auf die Straße werfen, dass sie hier in den Müll hinbringen und ähnliches, dass sie nicht in der Lage sind, im kleinsten Kreis Verantwortung zu übernehmen. Und daran hapert es eigentlich. Ich sehe das auch im Gerichtswesen. Ich bin noch nebenbei Ehrenrichter beim Sozialgericht. Wie viel Bürokratie dahinter steckt. Man könnte das alles viel, viel einfacher machen, wenn wir auch in den Betrieben mehr Vertrauen walten lassen würden. Und die Leute, die Unternehmen, müssen dann verantwortlich sein. Aber ich glaube, das wird in vielen, vielen Jahren noch nicht passieren.
Die Regierung vielleicht dann mal spricht davon, wir brauchen wieder mehr Vertrauenskultur. Also das ist genau der Punkt. Aber das erste, was ich erlebe, das erste ist, wenn man irgendwas, ein Problem setzt, der Reflex ist, regulieren, Personal einstellen und kontrollieren. Ja, das ist reflexartig, wenn wir Dinge verändern wollen. Und ich glaube, man muss mehr auf Vertrauen setzen. Und wenn es dann nicht funktioniert, also ich muss auf der Wirtschaft vertrauen. Und wenn ich sage, in 5 Jahren, ihr habt es nicht geschafft beim Thema Dekarbonisierung und so weiter, dann kann ich auch mit Sanktionen drohen. Ja? Aber das Vertrauen würde enorm Bürokratie abbauen.
Ich finde, also das ist meine persönliche Meinung, wenn es dann nicht funktioniert mit dem Vertrauen und Verantwortung, das muss man aber auch rigoros die Konsequenzen aufzeichnen. Und das dauert bei uns so wahnsinnig lange, bis ein Prozess in Gang gesetzt wird, dieses und jenes. Und dann denke ich manchmal, oh Gott, setz doch bitte mal mehr Unternehmer daran, weil die denken pragmatisch. In der Regel denken die pragmatisch, aha, da hat jemand Blödsinn gemacht, was machen wir, wie können wir es verhindern, das nächste Mal, und wie können wir verhindern, dass der das wieder tut. Ja. Okay, aber das ist einfach so. Ich will mal auf etwas ganz anderes kommen, und zwar dein Industrial Accelerator Act in Europa. Da sagen viele, was ist denn das für ein Quatsch? Aber es hat ja auch mit Wirtschaft etwas. Können Sie uns doch mal ein bisschen aufklären? Nicht, dass ich Sie mit der Frage jetzt überraschen wollte, habe ich ja getan, aber was ist das? Was macht das? Europas Industrie stärken.
Ja. Jetzt erwischen Sie mich gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ist aber, ja, also es geht darum, auf Brüsseler Ebene Prozesse zu beschleunigen, ne? Ein Beschleunigungsgesetz. Man hat in Brüssel auch sogenannte Omnibusse auf den Weg gebracht und will da auch Bürokratie abbauen. Aber ich bin ja gelegentlich in Brüssel, wenn ich dann mit Mitgliedern des Parlaments spreche. Super Ideen, super Vorstellungen. Wenn ich mit Vertretern der Kommission spreche, merke ich, wie schwierig das ist, wie die in Denkprozessen verhaftet sind. Ich meine, es ist auf Landes- und Bundesebene auch nicht viel anders. Jemand, der jahrelang in einer bestimmten Art und Weise gearbeitet hat, eben eher mit Misstrauen als mit Vertrauen oder wie auch immer, kommt aus der Rolle sehr, sehr schlecht raus. Und da bin ich sehr gespannt, wie die EU es schaffen will, mit den Beschleunigungsgesetzen Dinge zu verändern und mehr Freiraum und eben auch mehr Vertrauen zu ermöglichen.
Es soll ja Europas Industrie stärken. Es soll zur Dekarbonisierung führen, dass man sagt, naja, also weniger CO2-Ausstoß und ähnlich. Das soll es ja sein. Und es soll natürlich etwas, das haben die abgekupfert von uns, von Made in Germany, soll jetzt heißen Made in EU. Das heißt, dass die Leute sagen, Mensch, das ist nicht mehr Made in China, das ist Made in EU. Dann kaufe ich das doch viel lieber, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Also, das ist wohl der Kern der ganzen Geschichte.
Und da teilen sich die Geister tatsächlich. Also wie viel Abschottung wollen wir? Ist es richtig, dass wir uns abschotten und sagen, made in Europe und nur hier einkaufen und wer hier auf den Markt will, muss bestimmte Dinge erfüllen, also europäische Standards. Oder sage ich nicht, ich lasse mehr Wettbewerb zu und gebe unseren Unternehmen mehr Spielraum, mehr Möglichkeiten, weniger Regulierung, damit sie mit dem europäischen, mit dem chinesischen oder welchem Markt auch immer mithalten können. Ja, und im Moment ist das wieder so ein Reflex, wir schotten uns ab und dann wird es uns besser gehen. Und diese Abschottung, also es ist sehr umstritten. Also wir als Kammern sagen auch eher, also wir haben, ja, das, wir müssen ein Gesamtinteresse vertreten. Wir haben Unternehmen, die sagen, na, Gott sei Dank, jetzt kann ich mich ein bisschen abschotten von chinesischen Angeboten, von chinesischer Konkurrenz. Und andere sagen, bloß keine Abschottung, sondern liebe Regierung, liebe Politik, gib mir mehr Spielraum, mehr Beinfreiheit, dann komme ich schon klar mit den chinesischen Angeboten. Ne? Und dann bin ich auch konkurrenzfähig und senkt den Energiepreis, dann bin ich erst recht konkurrenzfähig. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust und auch bei vielen Leuten in der IHK.
Europa denn Industriepolitik überhaupt schnell genug umsetzen oder verlieren wir da im globalen Wettbewerb? Sind die Voraussetzungen, die Chinesen sind uns in vielen Dingen weit voraus, ein lieber leider verstorbener Freund, Professor Knobloch, der sagt, ja, ich war mal vor 10 Jahren war ich bei BYD und da wusste ich sofort, in Deutschland haben wir keine Chance mehr mit der Automobilindustrie. Das hat er mir sehr lebhaft geschildert und ich glaube, es geht darum, auch von anderen zu lernen, den Stärken der anderen zu lernen. Was machen die Chinesen besser? Das fängt mit der Arbeitszeit an, mit der Arbeitsmotivation und ähnlichen Dingen. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen im Hintertreffen. Da könnten wir doch von der Welt etwas lernen.
Ich habe letztens einen CEO gehört. Also der berichtete ganz klar, sie stellen sich ein auf den lokalen chinesischen Markt und sie werden auch lokal in China, um auch ihre Standorte hier überhaupt halten zu können. Und er sagte, wenn wir nicht in den nächsten Jahren, er hat keinen genauen Zeitraum genannt, massiv deregulieren, dann werden wir, ich nenne es mal so mit meinen Worten, hier so ein Heimatmuseum werden. Dann werden wir eher so ein Freilichtmuseum, ne, wo man später hingeht und sagt, ah, guck mal hier, so war das früher. So, ja, und dann so arbeiten wir dann noch. Und da wird man ja uns als Freilichtmuseum sehen. Also wir müssen massiv Deregulierung und da ist die Abschottung eigentlich genau der falsche Weg. Ne? Das ist so ein Schnellschuss, um etwas spürbar zu machen. aber löst nicht das wirkliche Problem und macht uns langfristig nicht wettbewerbsfähiger gegen die internationale Konkurrenz. Also da haben wir ja, eine Riesenherausforderung, da wieder auf den grünen Zweig zu kommen.
Was wünschen Sie sich von Unternehmerinnen und Unternehmern? Mehr Geduld mit der Politik oder mehr Druck auf die Politik? Was meinen Sie, wäre der bessere Weg?
Der Geduldsfaden ist gerissen. Also wenn wir Sitzungen in Berlin haben, bei der DIHK, eine Vollversammlung, dann sitzen da auch gestandene Präsidenten, das sind Unternehmer. Also da berichten manche wirklich mit zittriger Stimme, wie, jetzt hätte ich fast gesagt, beschissen es um ihr Unternehmen steht.
Ja, ich habe es ja
Ne?
nicht gehört.
Genau. Wie schwierig die Lage ist, dass sie Leute entlassen müssen. Also da ist mit Geduld, glaube ich, im Moment nichts mehr zu machen, sondern es hilft nur, ich will es gar nicht Druck nennen, ich würde sagen Politikberatung. Also wirklich immer wieder deutlich machen, wenn ihr die Entscheidung jetzt nicht trefft und wenn ihr das laufen lasst, dann wird es die und die Konsequenzen haben. Das müssen wir immer deutlich machen und immer wieder deutlich machen, welche Spielräume die Wirtschaft braucht. Es wird ja oft so getan, als wäre die Wirtschaft, ich sage jetzt mal, das Problem. Und die Wirtschaft ist Teil der Lösung. Und das muss in die Köpfe. Ja, also wenn wir eine, wir haben ja gar nicht über das Thema Sicherheit und Verteidigung gesprochen, aber wenn wir eine resiliente Gesellschaft wollen, dann brauchen die mit den Bedrohungen, vor denen wir stehen, die uns auch mehr und mehr ereilen werden. Wenn wir eine resiliente Gesellschaft brauchen, brauchen wir eine resiliente Wirtschaft, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Wenn wir das nicht schaffen, die Arbeitsplätze gehen zurück, die Konsumneigung geht weiter zurück. Also dann fällt so eine Gesellschaft, ich sage jetzt mal, in so eine Depression. Dann kommen wir in ein ganz schwieriges Fahrwasser. Also mit Geduld ist da nichts mehr zu machen, sondern wirklich massive Forderungen. Und vielleicht muss man der Politik sagen, einfach auch mal sein lassen, einfach mal ausprobieren, einfach mal auch Experimentierfelder geben, Gewerbegebiete, wo man sagt, hier musst du jetzt mal bestimmte Regeln gar nicht beachten, mach einfach mal. Gerade auch für Start-ups. Ja, also Start-ups darf ich am Anfang nicht gängeln, sondern muss sagen, probiert aus, macht, ihr kriegt mal keine Regeln und wir gucken, was bei rauskommt.
Super. Also da schließt sich folgende Visionsfrage an. Also das müssen wir in einen anderen Kontext stellen. Nehmen wir mal an, Sie wären für eine Woche die Wirtschaftsministerin. Aber wenn Sie sagen, und was würden Sie ändern, welche? Aber das wird ja nicht funktionieren, denn wir wissen ja, es gibt ja so viele Zwänge und Ähnliches. Nehmen wir mal an, Sie wären die Königin des Wirtschaftsministeriums und könnten wie ein Herr Trump sagen per Dekret, das machen wir, nee, wir machen lieber das. Was würden Sie tun, um die Wirtschaft in Deutschland wieder voranzubringen?
Also die Vorstellung Königin und so weiter, das entfällt mir total schwer. Aber
Ja,
ich
aber
sag,
ein Minister erreicht doch nichts, muss man
ja.
sagen, weil der Kontext, in dem er sich bewegt, ist doch ein anderer als ein
Vielleicht
König.
reicht auch Bundeskanzlerin oder wie auch immer.
Ja, okay, also Bundeskanzlerin.
Also was ich mir als erstes wünschen würde, ist in Berlin eine Koalition zu haben, die klar definiert, wo sie hin will. In 10 Jahren, wo stehen wir jetzt, wo will ich hin? Und die dann ganz klar die, ich nenne es mal, Spielfelder benennt. Und dann ganz klar sagt, die Schwarzen kriegen dieses Spielfeld, die Roten kriegen jenes Spielfeld. Und dürfen dann, ich will nicht sagen, tun und lassen, was sie wollen. Aber es wird keine faulen Kompromisse mehr geben. Ja, das ist es, was uns, glaube ich, schwächt. Dass wir ein bestimmtes Ziel haben, den Weg kennen, aber dann mühsam, ja, so funktioniert eine Demokratie, mühsam austarieren, du kriegst ein bisschen, ich krieg ein bisschen und so weiter. Und das verwässert alles, schwächt die Entscheidungen, und das spüren die Leute, das spürt auch die Wirtschaft. Und deshalb haben wir auch bei den Kompromissen, bei den Vorschlägen, die gestern rauskamen, geht sofort die Diskussion los, zu wenig, ne? Wo ich sage, dann macht bei Steuererleichterungen, dann macht es richtig spürbar, damit man sagt, jawohl, hier kriege ich jetzt Spielraum für Investitionen. Wenn ihr Bürokratie entlasten wollt, sagt ganz klar, welche Regeln werden jetzt auf die Schnelle abgeschafft und wenn sie der anderen Seite wehtun, dann ist es so. Und natürlich müssen wir auch damit leben, dass dann unter ich sage jetzt mal, im Bereich der Sozialgesetzgebung Dinge passieren, wo die Wirtschaft sagt, muss das sein? Ja, das muss das sein. Das ist das Spielfeld der Sozialdemokraten. Ja, also teilt die Spielfelder auf, macht es transparent, sagt es klar und deutlich und dann handelt. Und handelt massiv und nicht so butterweich.
Aha, also die Roten spielen nur im roten Spielfeld, die Grünen im grünen Spielfeld und die Schwarzen spielen in den dunklen Spielfeldern. Das habe ich jetzt verstanden. Finde ich sehr gut und plastisch beschrieben. Ja, wunderbar.
Also ob das so funktioniert, aber das wäre meine Erwartung. Und vor allen Dingen, ne, wo wollt ihr hin? Was brauchen wir, um da hinzukommen? Zeigt das auf. Und nochmal, ich wiederhole mich da, aber die Leute sind bereit dazu, wenn sie wissen, wofür sie Einsparungen, Einschränkungen, Unangenehmes hinnehmen müssen.
Was macht Ihnen denn trotz aller Probleme Mut, wenn Sie auf Niedersachsen schauen? Wo liegt da das Potenzial?
Sie haben es eben angesprochen. Es gibt ja die schöne Kampagne Niedersachsen, das ist groß. Ich weiß gar nicht, ob die sich schon so rumgesprochen hat. Im Übrigen, wenn ich das gerade mal einflächen darf, das war eine Forderung der Kammern, dass wir gesagt haben, wir müssen uns im internationalen Umfeld viel besser präsentieren mit unseren Potenzialen. Und ein riesiges Potenzial, was wir haben, ist das Thema Energie. Wir sind Energieland Nummer 1. Wir produzieren Energie. Wir müssen nur gucken, dass wir sie jetzt auch schleunigst gut verteilt kriegen, dass wir die Netze ausbauen. Das ist auch ein schwieriger Punkt, dass viele Unternehmen, die investieren wollen, gesagt kriegen, ja, du willst einen Elektrolyseur, ja, du willst Wasserstoff herstellen, aber du brauchst ja dafür einen hohen Netzanschluss. In 10 Jahren sind wir so weit, dass wir dir den geben können. Ja, das ist natürlich dramatisch, aber auch das hat die Politik in Niedersachsen aufgegriffen. Der Ministerpräsident persönlich hat zu diesem Thema eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Da bin ich auch drin, dass wir wirklich gucken, wie können wir dieses Thema Netzanschlüsse beschleunigen, damit wir unseren Vorteil, Energieland Nummer 1, wirklich gut ausspielen können. Wir sind Agrarland, jetzt weiß ich nicht Nummer 1, aber ich glaube fast. Also auch da haben wir ein Riesenpotenzial in der Ernährungswirtschaft. Gegessen wird auch immer. Wir haben eigentlich ein Riesenpotenzial in der Automobilwirtschaft. Nur leider kränkelt VW jetzt im Moment und damit auch viele Zulieferer. Da sind wir in einer schwierigen Lage. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Automobilwirtschaft wieder auf guten Kurs kriegen. Also ich will sagen, wir haben da wirklich viel Potenzial. Wir haben auch viele Start-ups. Das nimmt in Niedersachsen auch mehr und mehr Fahrt auf. Wir haben viele kluge Köpfe. Wir vergeben ja auch einen Innovationspreis alljährlich über Niedersachsen Next, die Wirtschaftsagentur des Landes. Und mit unserem Innovationsnetzwerk, das wir in Niedersachsen haben, da bin ich jedes Mal überrascht, wie viele gute Ideen es gibt, tolle Leute, tolle Entwicklungen, tolle Entdeckungen. Also wir haben viele, viele kluge Köpfe. Und darauf setze ich auch, dass ich sage, also Deutschland ist immer noch ein Land mit hoher Bildung, mit klugen Köpfen. Ich glaube, wenn es richtig eng wird, kneifen wir alles zusammen und schaffen den Turnaround. Ja. Also da setze ich auf die Leistungsbereitschaft, den Leistungswillen und die.
Okay. Frau Schärf, vielleicht zum Schluss. Wenn wir uns in 5 Jahren, ist ja eine riesige lange Zeit, im KI-Zeitalter sind 5 Jahre sehr lang, wenn wir dann nochmal sprechen, woran würden Sie erkennen, dass Niedersachsen all seine Chancen genutzt hat und was hat sich verändert?
Ich würde das als erstes erkennen an der Infrastruktur, meine eigene Schienenstrecke, dass ich sage, jawohl, der Verkehr läuft viel glatter, viel pünktlicher, viel schneller, viel weniger Staus. Wobei 5 Jahre dafür eigentlich ein viel zu kurzer Zeitraum sind. Ich würde es erkennen, wenn die Energiepreise runtergehen, deutlich niedriger sind, die Netzentgelte niedriger sind, die Netzanschlüsse besser funktionieren, zielgenauer funktionieren. Ich würde es erkennen, wenn die Berichts-, Dokumentations- und Meldepflichten, die man jetzt gerade einsammelt, deutlich reduziert werden. Das heißt, ich hoffe, dann zu sehen, So viel Berichtspflichten gab es in Niedersachsen und das ist um 50% reduziert worden. Dann könnte man das, glaube ich, sehr, sehr deutlich sehen. Ich würde es auch sehen an den Ausbildungszahlen. Im Moment sind die Ausbildungszahlen rückläufig und wir investieren, alle kann man investieren, sehr, sehr viel in das Thema Ausbildung und Anerkennung von Ausbildung, mehr Leute in die Ausbildung bringen, gerade auch im Bereich der Migration, mehr Leute in die Jobs und in die Ausbildung zu bringen, ist ja ein Riesenthema. Also auch da, glaube ich, wäre es schön, nach 5 Jahren zu erkennen, das haben wir geschafft. Es sind mehr Leute in der Ausbildung, als wir es bisher schaffen. Sind das Ansätze, wo du sagst,
Wunderbare Zukunftsperspektive und wir hoffen, dass sie zumindest zum Teil so eintreten können. Liebe Frau Schärf, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für diese vielen inspirierenden Gedanken, die Sie uns mitgegeben haben. Hoffen wir, dass ein Teil davon auch verwirklicht wird und dass viele aus Politik und Unternehmertum diesen Talk hören.
ich danke Ihnen, hat mir Spaß gemacht, war ein spannender Austausch. Vielen Dank.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.